Liebe Gemeinde, was ist schon ein Rat im Vergleich zur Gesundheit? Nichts, gar nichts. Das Rad mag da sein, das Rad mag weg sein. Aber wenn es mir körperlich gar nicht gut ginge, dann hätte ich noch nicht einmal die Möglichkeit, auf diesem Rad zu fahren. Das Rad würde mir immer nur zeigen, was ich gerade nicht kann. Wahrscheinlich würde ich es verbannen und nicht mehr anschauen wollen. Also damit ist nichts anzufangen. Wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, wie Menschen, meine Frau damals, heute auch noch, dann verblassen alle anderen Dinge. Ist nicht wertvoll. Und dann werden die Prioritäten ganz, ganz klar. Es gibt einen Satz in der Bibel, den man nur zu sich selber sagen darf. Ein Satz, der meiner Meinung nach nicht dafür gedacht ist, dass jemand anderes ihn zu dir sagt. Schon ein steiles Stück. Aber ich glaube, wenn ich ihn euch sage, dann verstehen die meisten, was ich meine. Ein Satz, der nur für mich geschrieben wurde oder für euch, aber den ich nicht zu euch sagen würde, sondern der von euch und für euch entdeckt werden möchte. Er steht im Römerbrief, im 8. Kapitel. Und wir kennen ihn alle. Aber die meisten von uns verbinden mit ihm nicht unbedingt etwas Positives. Und heute möchte ich mit euch darum ringen, wie ich versuche, diesem Text etwas Positives abzugewinnen. Im Römerbrief, 8. Kapitel, Vers 28, heißt es ganz einfach und für jeden verständlich: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken oder zum Besten dienen bei Luther, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wer von euch hat schon einmal diesen Satz zu sich gesagt bekommen, der kann jetzt mal die Hand heben? Wer hat diesen Satz schon mal gehört, irgendwo im Zusammenhang mit dem eigenen "Wie geht's mir"? Nur ganz wenig, aber immerhin ein paar. Vielleicht sind auch die anderen, die es gesagt bekommen haben, gerade noch so bei sich und überlegen. Aber immer dann, wenn ich diesen Satz zu hören bekomme von anderen, dann geht's mir ja gerade nicht gut. Dann sagt jemand anderes im Grunde genommen zu mir: Naja, weißt du nicht, dass du, wenn du Gott liebst, dass dir alles zum Besten dient? Jetzt hör auf, so ein Gesicht zu ziehen und häng dich nicht an all diese irdischen Güter, denn das ist sowieso alles nicht wertvoll, sondern das dient dir alles zum Besten und jetzt hast du Grund zur Freude. Wenn das so leicht ginge, dann würden wir uns alle mit diesem Text überhaupt nicht schwierig tun. Vielleicht tut ihr euch auch damit gar nicht schwer und ihr sagt, das habe ich schon in der Kindersabbatschule erkannt, für mich in Anspruch genommen und seitdem habe ich auch damit gar kein Problem. Ich kenne aber Leute, zu denen dieser Vers gesagt wurde, die mehr verloren haben als ein Fahrrad. Ich weiß, dass wir hier Menschen in der Gemeinde haben, die weit mehr verloren haben als ein Fahrrad. Die eigenen Kinder zu beerdigen. Ein Land zurücklassen. Trennung. Ehen, die entzweigehen. Wieso soll mir das alles denn zum Besten dienen? Wenn es uns gut geht, haben wir mit all dem kein Problem. Dann ist dieser Satz auch keine große Herausforderung. Aber was, wenn wir gerade in den tiefsten Anfechtungen stecken? Und es muss gar nicht so groß sein. Manchmal reicht es, dass meine Prüfung auf dem Sabbat fällt und ich an der Stelle einfach nicht die Möglichkeit habe, diese Prüfung abzulegen. Und auf einmal meine ganze Zukunft in Frage gestellt wird. Manchmal reicht es, dass der Arbeitgeber kommt und sagt: Nein, wir brauchen dich am Sabbat und wenn du das nicht machst, dann hat der Maurer dort ein Loch gelassen. Manchmal sind es auch diese Dinge, wo wir fragen: Dient mir das wirklich zum Besten? Schmerz, Enttäuschung und Versagen. Und dafür soll ich auch noch dankbar sein? Dieser Vers hat es in sich. Und wenn es um das Thema Leid geht, dann ist für mich ganz wichtig, dass Gott kein Leid schicken muss. Er hat es gar nicht notwendig, dafür zu sorgen, dass in unserem Leben irgendetwas passiert. Gott hat nicht Diebe an meinem Fahrrad vorbeigeschickt, damit sie mir das Rad klauen. Er muss nichts senden. Wir leben im Leid. Wir kennen den Schmerz. Wir wissen nur allzu gut davon Bescheid, was Enttäuschung wirklich ist und wo das sitzt und wie tief das sitzt. Und über Versagen möchte ich noch gar nicht sprechen, denn das ist etwas, was erst, wenn es sackt und uns irgendwann bewusst wird, richtig schwierig ist. Wir haben diese Trennung von Gott gewählt. Wir sind umgeben von Leid in all seinen Erscheinungsformen. Gott muss nicht für Krankheit sorgen, wir sind umgeben von Krankheit. Das Einzige, was Gott wirklich kann, ist etwas dagegen. Er kann uns helfen, herauszukommen aus dem Leid oder mit dem Leid umzugehen. Aber für das Leid sorgen musste Gott noch nie. Es ist einfach da. Unter uns ist keiner, der noch nie Schmerzen hatte. Vielleicht kann man das unterschiedlich messen. Man sagt auch, dass Männer schmerzempfindlicher sind als Frauen. Und dass wir Männer so etwas wie eine Geburt, was Elvira gestern durchgemacht hat, gar nicht überstehen würden. Aber Schmerzen kennen wir alle. Enttäuschung und Versagen ist auch etwas, was wir kennen. Und es gibt einen Satz, der eigentlich prophetische Bedeutung hat, den Gott schon ganz am Anfang in den ersten Seiten der Bibel zu Adam und Eva spricht. Er steht im ersten Buch Mose, 3. Kapitel, Vers 16. Hier sagt er: Zu der Frau aber sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Schmerzen, nicht nur physisch bei der Geburt, auch psychisch. Wir kennen das. Aber auch das, wie es weitergeht. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, das birgt unheimlich viel Potenzial für Probleme und Enttäuschung. Was wäre meine Ehe ohne Gott? Wieso hat meine Frau früher zu mir gesagt, dass für sie eine enge Freundschaft nur dann in Frage kommt, wenn sie sich auch vorstellen könnte, denjenigen zu heiraten? Und heiraten bei mir überhaupt gar kein Thema ist, weil ich ja gar nicht gläubig bin. Wieso hat sie das gesagt? Vielleicht, weil sie wüsste, dass, wenn man dem nachgeht, ihr Verlangen das nach mir gewesen wäre. Vielleicht aber auch, weil sie wüsste, dass das keine gute Grundlage ist. Und dass man in einer Partnerschaft am allerbesten zwei braucht, die einen super Draht, eine Verbindung zu Gott haben, damit der eine oder die, wenn sie mal fällt, jemanden hat, der ihr beisteht und ihr helfen kann. Und als wäre das noch nicht genug, dass es hier heißt, dass das Verlangen der Frau nach dem Manne ist, kommt hier ein Aber. Da heißt es, wenn ich das auf mich anwende, ich aber werde über sie herrschen. Und ihr könnt mir glauben, meine Frau braucht keinen Herrscher. Sie braucht jemanden, der sie unterstützt, der sie zum Besten motiviert, der ihr nahe ist, der Verständnis hat. Ich bin manchmal ein kleiner Herrscher, aber ich glaube nicht, dass Gott an der Stelle zu mir sagt: Jawohl, super hast du es gemacht, ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt, genau so wird es sein. Autorität hilft in der Ehe nicht allzu viel. Da geht es um Partnerschaft. Da geht es um das Miteinander. Autorität ist das Schwächste, was man am letzten noch ziehen kann. Aber wenn man über Autorität versucht, etwas zu regeln, da hat man schon so viel verloren, dass fast nichts zu gewinnen ist. Wieso hat Dina von vornherein ausgeschlossen, mit einem Ungläubigen eine Beziehung einzugehen? Die Frage ist vielleicht für die Jüngeren interessant, denn Dina war in dieser Hinsicht wirklich konsequent. Wieso kam für sie nur ein gläubiger Mann in Frage? Auch wenn ihre Antwort damals bestimmt anders ausgefallen wäre, so sage ich doch heute, weil wir Menschen enttäuschen. Ohne Gott bleibe ich persönlich auf meinem Fehlverhalten sitzen. Und wenn wir enttäuschen und darauf sitzen bleiben und keinen Weg haben, das zu bereinigen, das abzugeben, tatsächlich aus der Welt zu schaffen oder ins tiefste Meer zu versenken, dann wird es immer zwischen uns stehen und mit der Dauer und der Zeit für Sand im Getriebe sorgen. Ich will und kann die einzelne Ausprägung von Leid in dieser Welt nicht erklären oder rechtfertigen. Wenn ich die Bibel lese, und wir tun das als siebenden Tags-Adventisten von vorne bis hinten, siebter Tag, erste Seite der Bibel und Adventisten, letzte Seite der Bibel, ich komme bald, alles dazwischen sind wir, dann spricht im Grunde genommen die ganze Bibel von Problemen, Schmerzen, Enttäuschung und Versagen. Aber ich lese darin auch, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Er will und kann mich wachsen lassen, mich Sinn finden lassen, mich verändern, auch wenn Veränderung immer ein Stück weit wehtut. Und so heißt es auch in den folgenden Versen von Römer 8, dass wir in sein Bild verwandelt werden, Jesus also ähnlicher werden. Ich stelle mir Gott manchmal vor wie einen Steinmetz. Und ich bin manchmal so störrig und sperrig wie ein Stein. Damit Gott mir die Selbstgerechtigkeit wegnimmt, muss er manchmal einige Schichten abtragen. Mit Hammer und Meißel. Bis ich dahin komme, dass mein Tun und Wirken, all das, was ich mache, nichts mit meiner Erlösung zu tun hat. Und ich vollkommen auf Erlösung angewiesen bin. Und aus diesem Geschenk der Vergebung und Erlösung heraus an mir wirken und arbeiten lasse. Nicht als Druckmittel, nicht als Leistung, sondern als Geschenk und Angebot. Schmerz, Enttäuschung und Versagen. Und dafür soll ich dankbar sein? Ich kann heute von Herzen dazu Ja sagen. Vielleicht sagt ihr, ich habe noch nicht genug davon gesehen. Noch nicht genug Schmerzen. Noch nicht genug Schmerzen, um einzuknicken. Nicht genug Enttäuschung, um abzusagen. Oder nicht genug Versagen, um mich vor mir selbst zu schämen. Aber in all diesen Dingen kann und soll ich Gott finden. Im Schmerz begegnet er mir als Heiland, der mir mit Versen aus seiner Bibel Mut zusprechen möchte. Und einige Verse vorher im selben Kapitel, Römer 8, Vers 18, heißt es: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das Hier und Jetzt schmerzt, ist manchmal enttäuschend und vielleicht auch von meinem Versagen geprägt. Aber es fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was da kommt. Und zusätzlich zu dem sagt Gott auch ganz deutlich, was er für uns wünscht, was er sich für uns denkt. Und herausgegriffen, ein Vers nur, ist zum Beispiel Jeremia 29, Vers 11, in dem Gott sagt und spricht: Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil oder des Leides, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott möchte in unser Leben mit diesen beiden Worten sprechen, Zukunft und Hoffnung. Und wenn wir über Endzeit sprechen, über Matthäus 24, 25, dann lesen wir immer von all dem, was nicht wird, all das, was keine Zukunft besitzt. Die einzige Zukunft, die es wirklich gibt, ist die, die von Gott kommt, die er selbst bereitet, zu der er uns ziehen möchte, wo er möchte, dass wir jetzt schon Vorfreude haben, dass wir daran teilnehmen können. In der Enttäuschung komme ich zu dem, der nicht enttäuschen kann, der mich besser kennt als ich selbst. Er sagt von mir, er hat alle meine Haare am Kopf gezählt und er weiß wahrscheinlich, dass sie täglich etwas weniger werden. Aber was er damit eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass er mich besser kennt als ich selbst, dass er besser auf mich Acht geben kann, als ich das selber kann, weil ich immer noch so menschlich bin und kurzsichtig. Deswegen habe ich eine Brille. Und zuletzt vielleicht das, womit wir Männer es am allerschwierigsten haben, mit Versagen. Wie lange brauche ich, um zu diesem Punkt zu kommen? Wie lange machen wir andere oder Umstände für unsere Situation verantwortlich? Wie lange weigern wir uns, unseren eigenen Anteil an einer Situation anzunehmen, einzugestehen? Wie lange tragen wir manches unversöhnlich mit uns herum? Verletzungen, Worte, Taten. Wir alle haben einen großen Rucksack hinten drauf von all diesen Dingen und sie erschweren unser Miteinander unheimlich. Wenn wir es nicht schaffen, diese Dinge abzugeben und zur Versöhnung zu finden, kann Zwischenmenschliches und Miteinander nicht funktionieren. Wir haben gerade Wahlen, Ämter, Aufgaben. Und manchmal ist es ganz schwierig, für diese Aufgaben auch Menschen zu finden. Dabei rufen sie nach Menschen. Sie rufen nicht nach Perfekten. Was sagt es aus über eine Gemeinde, wenn bei einem Amt wie der Diakonie niemand zu finden ist? Dort, wo es um den Menschen geht, wie ich vorhin gesagt habe, das, was am wertvollsten ist in den Augen Gottes. Das, wo er sagt, er geht all in, er gibt alles, er gibt sich selbst. Und wir schaffen es manchmal nicht an der Stelle und ich schaue keinen Bestimmten an. Es ist einfach nur eine Sache, die uns alle angeht. Und wir schaffen es nicht an der Stelle, uns bereit zu erklären und Ja zu sagen. Ja zum Menschen. Ich muss euch sagen, ich könnte jedes andere Amt herausnehmen, aber im Bereich der Diakonie erlebe ich die schönsten Erfahrungen. Ich weiß noch genau, Rodilla ist vor einigen Wochen verstorben, aber ich war bei ihr in der Palliativstation nicht weit von hier. Sie konnte nicht mehr gut sehen, sie hat mit der Hand gefühlt, wer das ist, hat meine Frisur ruiniert und meinen Kopf durchwuschelt und meine Hand gehalten. Sie konnte nicht sprechen, aber ich konnte da sein. Und sie hat nichts anderes gebraucht als jemand, der da ist. Ich habe ihr, als sie noch im Klinikum war, versprochen, dass wenn sie wieder aus dem Klinikum raus ist, ich mit Tina wieder vorbeikomme, wie das letzte Mal, mit Gitarre und Mandoline und ihr etwas spiele, weil sie sich gefreut hat. An der Palliativstation habe ich mich nicht getraut, mein Instrument mit reinzunehmen und Musik zu machen, aber ich habe gesungen. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich habe ihre Hand gehalten, ich habe geheult, für sie gebetet und es war mit das Wertvollste, was ich erleben kann. Es ist mit das Schönste, was ich erleben darf. Wirklich einem Menschen nahe zu kommen, ihm zu dienen, ihm zu helfen, ist so bereichernd. Echter wird Glaube nicht. Wieso tun wir uns miteinander oft so schwer? Es sind die Schmerzen, die Enttäuschung und das Versagen. Aber habe ich nicht gefragt, wie wir trotz Schmerz, Enttäuschung und Versagen dankbar sein können? Ja, ich habe gesagt, dass wir in diesen Dingen, in diesem Leid erleben können, dass Gott uns hier nahe ist. Aber es gibt noch eine Perspektive, die für mich unheimlich wichtig geworden ist. Immer dort, wo wir uns selbst ungeschönt betrachten, wo wir so mutig sind, in unser Herz zu schauen und all das zu sehen, was nicht gut ist, was nicht vollkommen ist. Das zu sehen, wo ich anderen Leuten Schmerzen zufüge, das zu sehen, wo ich enttäusche oder eben mein Versagen zu betrachten. Immer dort, wo wir wie Jesaja bekennen, dass wir unrein sind und in einem Volk voll Unreinen leben, genau hier möchte uns Gott eine Berufung schenken, uns reinmachen. Aber nicht so, als hätten wir mit all dem nichts mehr zu tun und wären über alles erhaben, sondern indem er uns sagt, dass wir werden sollen wie Jesus, dem nachgehen sollen, mitfühlend werden. Im Hebräerbrief 4, Vers 15 heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. In diesem Mitleiden gehen wir einen unheimlich wichtigen Weg. Immer dann, wenn wir uns darauf einlassen, bin ich nicht mehr über euch, spreche nicht zu euch als jemand, der diese ganzen Probleme nicht hat, sondern spreche zu euch als jemand, der genauso die Probleme kennt wie wir alle auch. Ich muss gar nicht so tun, als lebte ich nicht mehr in meiner Schwachheit. Ich muss gar nicht so tun. Ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich Erlösung bekomme von Gott, dass es mir immer wieder zuspricht und dass dieses Zusprechen von Erlösung, was direkt meine Gottesbeziehung ist, dass ich daraus die Kraft bekommen soll, immer wieder auf meinen Nächsten zuzugehen, genauso gnädig zu sein. In allem, was Gott uns gibt, mutet er uns zu, es weiterzugeben. Er sagt, dass all das, was wir von ihm bekommen, nicht dafür da ist, es in die eigene Tasche zu stecken und für uns zu behalten, sondern dass wirklich alles, was wir von Gott bekommen, dafür da ist, dass wir es teilen. In dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, sagt er zu uns, dass wir zuerst geliebt worden sind. Weil Gott uns liebt, sollen wir einander lieben. Weil Gott uns vergibt, soll ich vergeben. Weil Gott mit mir unfassbar geduldig ist, soll ich es auch ein bisschen mit euch sein. All das, was ich von Gott bekomme, soll ich weitergeben. Und immer dort, wo wir das trotz Schmerzen, Versagen und Enttäuschung tun, tun wir es auch nicht aus eigener Kraft. Denn da, wo wir es trotz dieser Dinge tun und aufeinander zugehen, kommt es direkt von Gott. Ich möchte die Predigt mit einigen Fragen beenden. Ich kann sie nicht beantworten, aber sie sollen zu jedem von uns sprechen. Und ihr könnt sie für euch beantworten oder auch euch anders positionieren. Warum lieben wir so wenig? Wieso vertreten wir Wahrheit oft ohne Liebe? Liebe ohne Wahrheit bessert nicht. Und Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu, Erkenntnis, Wissen, Wahrheit ohne Liebe ist nichts. Sie ist nicht einmal Wahrheit. Denn Wahrheit ist Gott und Gott ist Liebe. Darum ist Wahrheit ohne Liebe Lüge. Das was zwischen uns steht und trennt. So schaffen wir Schmerzen, Enttäuschung und Versagen. Und ich kann nur beten und hoffen, dass Gott uns auch aus diesem Leid Wachstum schenkt, weil wir auch darin Gott nahe sein können und weil Gott auch in der Erkenntnis dessen uns die Kraft geben möchte für Liebe, Vergebung und Geduld. Als Abschlussvers lese ich aus Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Amen.